Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachhalt-Podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe Der grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören!
Ich wollte zunächst ein großes Lob loswerden an die Fragestellung. Und zwar, diese Fragestellung kommt nicht von mir, sondern von den OrganisatorInnen dieser Ringvorlesung. Und ich habe sie sehr gerne aufgenommen. Und zwar, Fragestellung, ich lese es noch einmal vor. Welche Rolle kann und soll die Digitalisierung in einer sozial-ökologischen Transformation spielen? Und das ist aus meiner Sicht genau die richtige Frage. Ja, als ich angefangen habe, zu Digitalisierung zu forschen, das ist jetzt so 4, 5 Jahre her, dann war meistens die Frage und ist auch oft noch die Frage, entweder ganz plump, vorausgesetzt wird schon, dass die Digitalisierung positiv ist für ökologische Nachhaltigkeit, dann wird nur noch gefragt, wie können wir die Digitalisierung schneller durchführen? Oder die Frage ist, welche Implikationen sozusagen offen, negative und positive Implikationen hat die Digitalisierung auf ökologische oder auch soziale Nachhaltigkeit. Da gibt es auch viel Forschung zu, aber diese Frage ist, wie ich finde, genau die richtige Frage, nämlich welche Rolle kann und soll sie vor allen Dingen eben bei der sozial-ökologischen Transformation spielen? Das nimmt schon die Gesamtperspektive auch vorweg, was ich sehr schön finde, nämlich eben die Perspektive, wir benötigen die sozial-ökologische Transformation und jetzt ist sozusagen die Digitalisierung die untergeordnete Frage. Und aus der Perspektive kann man auch meinen Vortrag verstehen. Noch ein Vorgeplänkel aus dem besagten Forschungsprojekt ist diese Publikation. Es ist im Grunde ein und dieselbe entstanden. 2018 erschien Smarte grüne Welt und jetzt letztes Jahr erschien das Buch auf Englisch, leicht angepasst, aber steht im Grunde das Gleiche drin. Also vieles von dem, was ich heute erzähle, könnt ihr da nachlesen. Wobei wir es auch ein bisschen weiterentwickelt haben. Das kommt dann gleich. So, und ich habe mir überlegt, weil ich überdrüssig bin, habe ich eben schon im Vorgespräch Hanna erzählt, weil ich überdrüssig bin, dieser 30 Folien je 2 Minuten, ich rede eine Stunde, gehe ich jetzt zwischendurch raus und hoffe, dass das Wort auch mindestens so schwer wiegt wie das Bild. Also, Digitalisierung vom Hintergrund der sozial-ökologischen Transformation. Da ist ja erstmal aus meiner Sicht wichtig die Frage, welche sozial-ökologischen Herausforderungen stellen sich denn? Welche sozial-ökologischen Ziele sollten mit der sozial-ökologischen Transformation angestrebt werden? Und da gibt es aus meiner Sicht 4 Aspekte. Und diese 4 Aspekte haben auch alle was mit Digitalisierung zu tun. Der erste Aspekt ist der ökologische Aspekt, in meinem Gefilde zumindest der meist diskutierte. Und da nehme ich jetzt mal den Klimawandel raus, aber wie Sie, ihr ja wahrscheinlich wisst, ist das eben nur eins von vielen Problemen. Wir haben Biodiversität, wir haben Erdqualität, wir haben Wasser, wir haben verschiedenste Probleme, wir haben limitierte Ressourcen, die sozusagen aus der Erde rausgeholt werden können. Aber Klima ist ja gerade in aller Munde und ist auch eins der schwerwiegendsten und der dringendsten. Wenn man sich da jetzt anguckt im Klimawandel, da gibt es inzwischen sehr gute Konzepte oder sehr durchdachte Konzepte, sagen wir mal so, wie die Welt oder Europa oder Deutschland ist sozusagen immer, kann man runterrechnen auf die Idee, auf die Ebene, wie man möchte, wie zum Beispiel die 1,5 Grad Grenze nicht überschritten werden kann. Also wie nur noch so viel Treibhausgasemissionen ausgestoßen werden, dass bis 2030, 2040, 2050 das 1,5 Grad Ziel nicht überschritten wird. Diese Konzepte liegen auf dem Tisch. Aus meiner Sicht haben alle von diesen Konzepten Schwachpunkte. Also da haben sich WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler zusammengesetzt und haben das so gut durchgerechnet, wie sie können. Und ich kann da jetzt nicht ins Detail gehen, das wäre ein Vortrag an sich, aber ich stelle mal 2 Konzepte heraus. Also wenn man sich die globale Ebene anguckt, dann sind die Konzepte vom IPCC die wichtigsten. Da gibt es Szenarien, wie das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden kann. Und wenn man sich die Szenarien anguckt, dann ist bei allen Szenarien aus meiner Sicht das große Problem, dass große Mengen an sogenannten CCS-Technologien vorausgesetzt wird. Also es wird vorausgesetzt, dass ja, wir reduzieren den Treibhausgasemissionsausstoß, aber gleichzeitig holen wir noch Treibhausgase aus der Atmosphäre raus und storen den, also lagern den im Boden langfristig. Und die Mengen, die da angenommen werden, die da aus der Atmosphäre rausgeholt und im Boden gelagert werden, die sind so riesig. Eine Studie sagt, man braucht, also eine Möglichkeit, das zu machen, ist, man baut Pflanzen auf dem Feld an, verbrennt sie, greift sich dann das CO2 ab, das da bei der Verbrennung entsteht und packt das dann unter die Erde. Da bräuchte man aber ungefähr die Fläche Indiens, die man dann mit Pflanzen bepflanzt, um dann die CO2 abzufangen und unter die Erde zu stecken. Und so viel Ackerfläche haben wir einfach nicht, vor allen Dingen nicht übrig. Die Weltbevölkerung muss ja auch noch ernährt werden. Also das ist ein zentrales Problem bei diesen globalen Szenarien. Wenn man sich jetzt, es ist ganz frisch, also relativ frisch eine Studie rausgekommen, ich glaube im November 2020, wie Deutschland die Klimaziele erreichen kann, 1,5 Grad Ziel erreichen kann oder den deutschen Beitrag dazu leisten kann. Und da geht es um ganz viel, also da geht es vor allen Dingen um erneuerbare Energien. Das reicht aber nicht. Wasserstoff spielt da eine große Rolle, also man nutzt erneuerbare Energien über Elektrolyse, um dann Wasserstoff herzustellen, um dann mit Wasserstoff-LKWs durch die Gegend zu fahren oder so. Und der Springpunkt bei diesen, ich mache das jetzt long story short, das ist sehr komplexe Transformationsstrategien, aber der Springpunkt ist, oder die Achillessehne aus meiner Sicht, ist, dass angenommen wird, dass sehr viel Wasserstoff oder andere grüne Brennflüssigkeiten, dass die importiert werden. Also dass im Grunde irgendwo in anderen Ländern, also vor allen Dingen in der Sahara oder auch in Südamerika, ganz viel erneuerbare Energien dazu dienen, um den Wasserstoff herzustellen und dann zu importieren. Was wiederum ein Riesenproblem ist, weil die ja selber ihre erneuerbaren Energien brauchen. So, weshalb rede ich da so lange drüber? Das ist eben der Kontext, in dem wir aus meiner Sicht die Digitalisierung sehen müssen und der Kontext, in dem wir die sozial-ökologische Transformation sehen müssen. Und wenn eben diese technischen Lösungen, die da bisher bestehen, nicht reichen sollten, dann gibt es aus meiner Sicht noch zwei interessante und eben vielleicht zusammenhängende komplementäre Lösungsstrategien, und die eine ist ein weniger Suffizienz, Postwachstum, wie auch immer man es nennen möchte, weil diese Szenarien, die ich gerade benannt habe, gehen eben davon aus, dass die Wirtschaft weiter wächst, sei es jetzt global oder auch in dem deutschen Szenario die deutsche Ökonomie. Also wäre eine komplementäre Strategie zu sagen, wir versuchen nicht nur die Ökonomie zu dekarbonisieren oder effizienter zu machen, sondern wir sagen auch, wir stellen Konsum um, zum Beispiel weniger Fleischkonsum, weniger Fliegen, also insbesondere die Sachen, die viel Treibhausgase ausstoßen, und gehen an diese Suffizienz oder diese Reduktionsstrategie auch ran. Und die zweite Strategie wäre, und jetzt kommen wir zum heutigen Thema, eben die Digitalisierungsstrategie. Und die These, dass wir dadurch, also diese Technologien, die ich beschrieben habe, haben auch so ein bisschen Digitalisierung mit drin, aber dass wir dadurch auch eine Verhaltensveränderung einfacher machen können. Also zum Beispiel, dass wir hier jetzt gerade die Videokonferenz machen und trotzdem eine Ringvorlesung haben, ohne dass wir alle zu dem Ort hinfahren mussten, was relativ viel CO2 durch die Mobilität ausgestoßen hätte. So. Das war jetzt zum Ökoproblem. Jetzt möchte ich noch kurz, sozial-ökologische Transformation heißt ja aus gutem Grunde sozial-ökologische Transformation und nicht ökologische Transformation. Deswegen jetzt etwas kürzer noch die sozialen Aspekte, die dabei eine Rolle spielen müssen. Das ist zum einen, das sind ja sehr viele Aspekte, aber ich greife jetzt mal so ein paar raus. Eine Dimension ist erstmal auf nationaler Ebene die Frage der Verteilung oder der Ungleichheit. Und da ist festzustellen, die Verteilung oder die Ungleichheit ist in unterschiedlichen Ländern, auch in Ländern des globalen Nordens allein, also in reichen Ländern, sehr unterschiedlich. Sie ist aber in den letzten 20, 30 Jahren stark angestiegen. Und ich komme nachher noch dazu, was das mit Digitalisierung zu tun hat. Und die zweite Dimension der sozialen Gerechtigkeit ist die globale Ungerechtigkeit. Da gibt es viele Diskussionen, ja, hat die globale Ungleichheit jetzt zugenommen oder abgenommen? Da kann man lange drüber diskutieren. Ich glaube, was unbefangen ist, was niemand in Frage oder was nur wenige in Frage stellen, ist, dass die globale Ungleichheit sehr groß ist und aus Gerechtigkeitsperspektive zu groß ist und abnehmen müsste. Und die letzte Dimension, also jetzt hatten wir ökologisch und zwei soziale, wäre die demokratische Perspektive. Und das ist eine normative Frage. Ich habe den Eindruck, relativ viele Menschen, also zumindest in Deutschland, sind der Meinung, dass auch die sozial-ökologische Wirtschaft und Gesellschaft der Zukunft demokratisch sein sollte. Da gibt es aber verschiedene Abstufungen. Viele denken Demokratie vor allen Dingen in der Form, wie wir sie im politischen System haben, also repräsentative Demokratie. Ich erachte aber auch Konzepte, die die Demokratie nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft denken, als sehr relevant. Manchmal wird das unter Wirtschaftsdemokratie diskutiert. Und das wäre auch, wenn man jetzt sozial-ökologische Transformation als normatives Konzept betrachtet, ein weiteres Ziel. Also nicht nur ökologisch nachhaltig und sozial so, dass irgendwie alle genug haben und es ihnen gut geht, sondern auch, dass unsere Gesellschaft demokratisch aufgestellt ist. So, das wäre aus meiner Sicht der Rahmen. Und jetzt kommt die Digitalisierung in den Rahmen und füllt diese verschiedenen Dimensionen der sozial-ökologischen Transformation. Und jetzt kommen auch wieder Slides. So, jetzt kommt die Digitalisierung ins Spiel. Und zunächst möchte ich mal auf die Größenordnung hinweisen, die aus meiner Sicht die Digitalisierung spielt. Also die größte, also ich gehe jetzt mal sozusagen menschheitsgeschichtlich, spricht man ja von verschiedenen Revolutionen, so die Agrarrevolution vor, kann man sich drüber streiten, 10.000, 12.000 Jahren. Und dann besonders wichtig die industrielle Revolution, die mit dem Ende des Mittelalters angefangen hat. Und hier ist jetzt 1780, da kann man sich auch drüber streiten, wann die genau angefangen hat, aber die modernen Gesellschaften hervorgebracht hat, die es jetzt inzwischen auf der ganzen Welt gibt. Und die insbesondere technologischen Entwicklungen seit der industriellen Revolution werden oft so in verschiedene Phasen eingeteilt. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Modelle, wie viele Phasen es da gibt. Ich habe jetzt hier die rausgenommen, die gerade auch viel diskutiert wird, die dann dazu führt, dass wir in Deutschland über Industrie 4.0 diskutieren. Und die Idee ist dabei immer, dass verschiedene Technologien im Zusammenspiel, natürlich nicht nur im Zusammenspiel zwischen den Technologien, sondern auch mit den gesellschaftlichen Verhältnissen, Ökonomie und Gesellschaft prägen. Und das war in der ersten sogenannten industriellen Revolution Dampfmaschine, Kohle, Eisenbahn, Dampfschifffahrt und Druckmaschine. Da kann man jetzt lange drüber diskutieren, wie die miteinander in Verbindung stehen. Da gehe ich hier nicht drauf ein. Dann als zweite industrielle Revolution Fließband, Öl, Elektrizität, Automobil, Telefon, ist so eine zweite Phase. Als dritte industrielle Revolution, zumindest in Deutschland diskutiert, war dann, ich würde sagen schon in den 60ern, auf jeden Fall ab den 70er Jahren, Dinge, die schon mit Digitalisierung zu tun hatten. Also eigentlich ist das schon die digitale Revolution mit Automatisierung, Mechatronik, Robotik, das sind überall digitale, also digital ist ja immer dann, wenn in Einsen und Nullen gerechnet wird, also da sind überall digitale Technologien mit drin und ich bin jetzt gerade im rechten Strang und in Deutschland spricht man jetzt von Industrie 4.0, da geht es vor allen Dingen darum, dass nicht nur die Maschinen an sich irgendwie digitale Technologien nutzen, sondern dass sie miteinander vernetzt sind. Also dieser Vernetzungscharakter ist da zentral. Und in den USA wird es hier anders beschrieben. Das ist eben ein anderer Schwerpunkt, würde ich sagen, von dieser Digitalisierung. Computersoftware, Internet, Daten als der erste Schwung, also hier sozusagen die dritte Revolution, dann das Industrial Internet als das Ende, was aus meiner Sicht aber eben komplementäre Entwicklungen in unterschiedlichen Ländern sind. Da könnte man jetzt auch noch China als dritte, wobei China eher beides vereint, die beiden aus Deutschland und USA, die hier vereinfacht dargestellt sind. Das spielt miteinander zusammen. Was hier der Punkt ist, ist, dass Digitalisierung wirklich eine sehr wichtige Technologie ist, die alle möglichen, eigentlich alle ökonomischen Bereiche irgendwie durchzieht und auch verändert. Und jetzt ist ja die spannende Frage, wie verändert das die sozial-ökologischen Verhältnisse und wie könnte es zu der normativ positiv entwickelten sozial-ökologischen Transformation beitragen? Und dann erstmal eine Beobachtung aus dem wissenschaftlich-politischen Diskurs, so wie ich es wahrnehme. Digitalisierung als Treibkraft für Nachhaltigkeit? Fragezeichen. Mein Eindruck ist, die Digitalisierung wird fast überall immer noch ungefragt als Treiber für Nachhaltigkeit angesehen. Und mit fast überall meine ich jetzt, also das ist vielleicht falsch gesagt, in Wissenschaft und Politik in verschiedenen Ländern. Und mein Eindruck ist, dass, also ich kenne den deutschen Diskurs sicherlich am besten, aber stehe auch im Kontakt mit Menschen, die entweder in Brüssel arbeiten oder in anderen europäischen Ländern. Und mein Eindruck ist da, dass es, oder so wird es mir zumindest gesagt, dass der Diskurs in Deutschland sozusagen schon einen Schritt weiter ist oder hoffentlich einen Schritt weiter. Also als ich vor 5 Jahren angefangen habe, war auch in Deutschland auf die Foren, auf die ich gegangen bin, noch die einhellige Meinung, Digitalisierung ist gut für auf jeden Fall ökologische Nachhaltigkeit. Und so ist das in Brüssel nach wie vor. Und in Deutschland habe ich den Eindruck, dass diese kritische Perspektive darauf, ob das jetzt wirklich was bringt oder ob das vielleicht auch negative Aspekte mit sich bringt, die ist schon ein bisschen weiter gereift. So wird es mir auf jeden Fall aus Brüssel erzählt, überrascht mich auch. Das schlägt sich zum Beispiel darin nieder, dass es, selbst wenn man, so wie meine Kollegen und ich, KollegInnen und ich, relativ viel zu dem Thema veröffentlichen und dann auch eingeladen werden auf Diskussionen, dann gesagt wird, aber sei nicht zu negativ zur Digitalisierung. Also streich auch die positiven Aspekte heraus, weil sonst dockt das nicht an den Diskurs an. Und aus wissenschaftlicher Sicht ist es natürlich sehr problematisch, kann man lange darüber diskutieren, wie man damit umgeht. Es zeigt aber auf jeden Fall, dass, wie die Debatte läuft. Jetzt doch noch mal kurz zu der weniger wichtigen, aber trotzdem aus analytischer Sicht hilfreichen Perspektive. Was hat denn die Digitalisierung bisher so gebracht? Aus ökologischer Sicht, damit fange ich an. Und das kann man so aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Das erste ist, wie viel ökologischer Verbrauch hängt denn an den digitalen Geräten selbst dran? Also an dem Smartphone und an dem Monitor und an dem Laptop und den anderen Dingen, die uns gerade wahrscheinlich alle umgeben. Und hier ist eine Grafik zu dem Stromverbrauch. Der Stromverbrauch, wäre das Internet ein Land, wäre der Stromverbrauch der drittgrößte. Die Zahlen sind jetzt schon ein bisschen älter, aber ich schätze, das haut ungefähr noch hin. In anderen Worten, wird so geschätzt, auf ungefähr 10-12% des globalen Stromverbrauchs geht auf Informations- und Kommunikationstechnologien zurück, also auf das Internet vereinfacht gesagt. Das ist also eine Größenordnung, 10%. Wenn man sich andere Bereiche anguckt, also Strom ist ja sozusagen nicht das Problem an sich, wenn man sich CO2 anschaut, zum Beispiel CO2-Äquivalente, dann ist das ein bisschen weniger, dann wird das so auf zwischen 2-3% geschätzt, aber auch eben nicht irrelevant in der Größenordnung. Wenn man sich Ressourcen anschaut, das vielleicht noch als Kommentar, das ist eben komplex, weil es so unglaublich viele Ressourcen gibt, also vor allen Dingen eben endliche Ressourcen, die aus der Erde geholt werden. Und da gibt es ein paar, vor allen Dingen seltene Metalle, die sehr viel verwendet werden und die vielleicht auch knapp werden könnten durch den vermehrten Gebrauch von Informations- und Kommunikationstechnologien. Wenn man sich sozusagen das Gros der Ressourcen anschaut, ist IKT noch nicht so unglaublich wichtig, aber bei so ein paar. Und da ist die Frage, ob da Substitute gefunden werden. Das war jetzt nur die Frage, sozusagen, was hängt direkt an Umweltverbrauch an diesen Geräten dran? Die spannende Frage ist ja die Frage des Nettoeffekts. Also haben die Leute, die sagen, Digitalisierung bringt total viel, haben die vielleicht doch recht, weil eben wir jetzt hier über, natürlich vorrangig wegen Corona, aber sonst könnte man es ja auch machen, wir hier über Videokonferenz diskutieren und ja, wir mussten uns den Laptop kaufen, aber vielleicht hebt das eben das wieder auf, dass wir alle nicht in den Zug oder ins Auto oder in den Bus gestiegen sind, um dahin zu kommen. Sie und ihr wohnen ja wahrscheinlich hauptsächlich in Berlin, da ist das nicht so unglaublich relevant, aber zum Beispiel bei den wissenschaftlichen Konferenzen, auf denen ich mich rumtreibe, wo regelmäßig die Leute aus aller Welt eingeflogen kommen und jetzt findet das alles digital statt, da ist das schon ein großer Faktor. Und bei diesem, also jetzt die Frage Nettoverbrauch, da haben KollegInnen und ich mehrere Studien zu durchgeführt, das ist jetzt hier eine zum Strom- und Energieverbrauch und da haben wir so vier zentrale Effekte identifiziert mit der Digitalisierung. Das erste ist die Effizienz, da habe ich gerade schon gebracht mit der Konferenz und das ist auch die große Hoffnung und das große Versprechen, dass Digitalisierung in unterschiedlichsten Bereichen mehr Effizienz bringt. Zum Beispiel auch in der Logistik, dass einfach die LKWs wirklich Benzin sparend fahren oder dann später vielleicht stromsparend fahren und die perfekte Route nehmen, dass Flugzeuge effizienter fliegen und so weiter. Das zweite ist sektoraler Wandel, Sectoral Change, da die These, dass Digitalisierung zu einer zunehmenden Dienstleistungsgesellschaft führt und da Dienstleistungen weniger Energieverbrauch haben als andere, als vor allen Dingen industrielle Produktion, wäre das gut für die Umwelt. Das sind die beiden positiven Effekte. Die beiden negativen Effekte habe ich auch den ersten schon gesagt. Die direkten Effekte, also dass es der Strom und Energie und Ressourcenverbrauch, der an den Geräten selbst dranhängt, ne? Die Metalle, die hier drin stecken. Und das andere ist die Frage des Wachstums. Manchmal diskutieren wir es auch unter dem Stichwort Rebound-Effekte. Aus meiner Sicht noch treffender ist die Frage des Wachstums, also ob die Digitalisierung dazu führt, dass einfach mehr verbraucht, also mehr konsumiert wird und mehr hergestellt wird. Und ein ganz krasses Beispiel, was die Zukunft was in der Zukunft stattfinden könnte, mehr noch als in der Gegenwart, wäre aus meiner Sicht das wirklich selbstfahrende Auto. Das ist, finde ich, sehr anschaulich, denn wenn ich mir vorstelle, ich hätte so ein selbstfahrendes Auto, dann Ökologie wäre mir jetzt, sagen wir mal, egal, dann würde ich mich ja total gerne in so ein Auto reinsetzen und einfach über Nacht irgendwo hinfahren, weil da kann ich drin schlafen und einen Film gucken oder arbeiten und würde dann einfach, der Zeitverschluss wäre irrelevant, weil ich muss nicht mehr steuern, ich kann mich da einfach hinsetzen. Und das ist sicherlich auch noch komfortabler als ein Zug, weil ich habe meinen eigenen Bereich, ich habe die Flexibilität eines Autos und so weiter. Also ich glaube, der Verkehr würde zunehmen, wenn das denn wirklich so kommen würde. Und die Studien, das glaubt nicht nur ich, sondern die Studien weisen darauf hin. Das ist natürlich Zukunftsmusik, man weiß nicht so genau, was dann stattfinden würde, aber alles deutet darauf hin. Als ein Beispiel. Das heißt, und was man jetzt hier sieht, ist, das ist jetzt empirisch, was man hier sieht, ist sozusagen das Rote überwiegt, das ist schwerer als das Grüne. Also bisher ist es tatsächlich so, dass die Energieverbrauch, also dass die Effekte, die zu mehr Energieverbrauch führen, dass die überwiegen gegenüber denen, die zu weniger Energieverbrauch führen. Und das Gleiche haben wir bezüglich CO2 gefunden. Also wir haben uns unterschiedliche Länder über 20 Jahre angeschaut mit ökonometrischen, also mit statistischen Methoden und haben da einfach gefunden, dass die Länder, die stärker digitalisieren, everything else equal, also sozusagen die Ceteris Paribus-Annahme der ÖkonomInnen, ne, statistisch nimmt man an, dass die Länder sich genau gleich sind, also man rechnet alle anderen Unterschiede raus, nur dass die Digitalisierung in einem Land schneller ist als im anderen und da führt die Digitalisierung zu mehr CO2-Verbrauch, zu mehr CO2-Ausstoß. So, soweit erstmal zur ökologischen Perspektive. Ich mache jetzt sozusagen die Dimension, die ich vorher durchgegangen bin aus Nachhaltigkeitsperspektive oder aus sozial-ökologischer Transformationsperspektive, gehe ich jetzt auch wieder zur Digitalisierung durch. Die zweite Dimension ist die soziale Frage und jetzt erstmal wieder im nationalen Kontext gedacht. wobei das natürlich zusammenhängt mit dem Globalen. Und wenn man sich da die Diskussionen anguckt, dann ist aus meiner Sicht, gibt es so zwei eng miteinander zusammenhängende Diskussionen, die besonders wichtig sind. Das eine ist wahrscheinlich für inzwischen ein alter Schuh, nämlich diese Frage der Arbeitsplätze. Das hat 2013 hat diese Diskussion angefangen mit einem Artikel von Fry und Osborne, die gesagt haben, 42% der Arbeitsplätze in den USA werden aufgrund der Digitalisierung rationalisiert werden. Und ein großer Aufschrei ging durch die Medien und durch die Politik, aber vor allen Dingen durch die Medien, dass jetzt bald alle arbeitslos sein werden. Und das hat so in dem Ausmaß, also und ich kann jetzt auf die Berechnung eingehen, also da wurde im Grunde geguckt, welche Jobs könnten denn theoretisch rationalisiert werden durch digitale Geräte. Und dann ist da diese große Zahl mal rausgekommen. Jetzt wissen wir im Grunde schon empirisch, 8 Jahre später, dass das nicht der Fall ist oder nicht so eingetreten ist. Das kann man lange diskutieren, woran es liegt. Was aber eingetreten ist, ist der zweite Effekt und das hat was mit dem ersten zu tun oder zumindest mit dieser These. Was eingetreten ist, das habe ich eben schon gesagt, dass die Ungleichheit gestiegen ist. In allen OECD-Ländern und das ist wirklich beeindruckend, dass das so, also ich rede jetzt vorrangig über den globalen Norden, dass das in diesen Ländern so der Fall ist. Und das ist schwierig zu sagen, inwiefern die Digitalisierung daran schuld ist. Es deutet aber alles darauf hin, dass es sozusagen ein Teil der Geschichte ist oder eben in die Wirtschaftspolitik oder die wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die bestehen, also zum Beispiel, wie reguliert ist der Arbeitsmarkt, dass es sich darin einflechtet und damit zu mehr Ungleichheit beiträgt. Und die Effekte, die da sind, jetzt komme ich wieder zu der Arbeitsplatzfrage, ist eben zum einen, wer wird denn rationalisiert und was entstehen dann für neue Arbeitsplätze? Und da ist es eben so, dass grob gesagt in allen Bereichen rationalisiert wird, also sowohl gut verdienende Menschen als auch gering verdienende Menschen können ihren Job verlieren über die Jahre hinweg, aber geringverdienende Menschen, also ein größerer Prozentsatz von den geringverdienenden Menschen. Und dann ist vor allen Dingen spannend, dass die in der Mitte, Mittel viel verdienen, dass die, wenn die den Arbeitsplatz verlieren oder beziehungsweise die Arbeitsplätze, die da verloren gehen, vorrangig durch geringverdienende Arbeitsplätze ersetzt werden. Und insgesamt und hinzu kommt noch, dass die Gutverdienenden, da entstehen auch neue Arbeitsplätze und die werden dann noch besser bezahlt, weil die Nachfrage danach steigt. Das heißt, en gros, was wir vorfinden, ist weniger Arbeitsplätze, die mittelgut verdienen, einige, die sehr gut verdienen und immer mehr, die weniger verdienen. Und das ist der erste zentrale Grund für die steigende Ungleichheit. Der zweite zentrale Grund für die steigende Ungleichheit ist die Verschiebung von von Lohn zu Kapitaleinkommen. Das haben viele nicht so auf dem Schirm, habe ich den Eindruck. Ja, wenn wir über Ungleichheit sprechen, dann ist nicht nur die Frage, wie viel steht auf meinem Lohnzettel, sondern die Frage ist vor allen Dingen, wie reiche Eltern habe ich? Und erbe ich irgendwann mal was? Und wenn ich dann was erbe, habe ich Kapitaleinkommen dadurch. Und dieses Kapitaleinkommen, also jetzt nicht die Erbschaft, sondern das Kapitaleinkommen, das ich verdiene, das macht über 30% aus. Über 30% des Einkommens ist nicht Lohneinkommen, sondern Kapitaleinkommen. Also ein Riesenbatzen. Extrem wichtig, nicht zu vernachlässigen. Und dieser Anteil steigt. Und weil so wenig Menschen wirklich viel Kapitaleinkommen haben, führt der Fakt, dass das Kapitaleinkommen steigt, dazu, dass die Ungleichheit steigt, weil eben diese wenigen Menschen noch mehr verdienen und die meisten Menschen haben gar kein oder kaum Kapitaleinkommen und die müssen sich dann eben mit dem Lohneinkommen rumschlagen, was prozentual weniger wird am Gesamtkuchen. Ich hoffe, das war verständlich. So, jetzt komme ich zu diesem schönen Bild hier zu sprechen. Also Polarisierung bin ich ja schon drauf eingegangen. Das ist die steigende Ungleichheit. Und Prekarisierung hat was damit zu tun, dass ich gesagt habe, immer mehr Jobs entstehen, die relativ schlecht bezahlt sind, die halt gleichzeitig nicht nur schlecht bezahlt sind, sondern auch andere Attribute von prekär haben, also zum Beispiel befristet sind, man kriegt weniger Arbeitsstunden, als man gerne hätte. Es sind schwierige Arbeitsbedingungen. Man ist nicht tarifgebunden organisiert und so weiter und so fort. Und diese Minions, vielleicht kennen einige von euch von ihnen, die aus dem Film, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Ich selbst, irgendwie sowas, kann mir irgendjemand helfen?
Ich einfach unverbesserlich.
Ich einfach unverbesserlich, danke. Da gibt es ja inzwischen, glaube ich, 1, 2 und 3 oder so. Ich verfolge das nicht so genau. Die stehen ja für den Diener. Und es gibt so ein schönes Buch, das heißt Die Rückkehr der Diener. Das finde ich sehr anschaulich. Von Christoph Bartmann ist das auch schon ein paar Jahre alt. Und da beschreibt er die Situation in New York, die aus seiner Sicht unter anderem aufgrund der Digitalisierung entsteht. Und die Situation ist wie folgt. Es gibt zunehmend Haushalte, wo zwei Partner leben und beide arbeiten und verdienen recht gut. Das sind sozusagen die Gewinner, die ich gerade beschrieben habe. Die haben sind irgendwie InformatikerInnen oder ManagerInnen oder wie auch immer, verdienen gut und leben aber zunehmend in Umständen, wo sie alle häuslichen Dienstleistungen auslagern. Also die haben dann, er beschreibt das so, die haben dann einen Hausmeister, der sich um alles kümmert, der sogar einen Rezeptionisten oder eine Rezeptionistin, die irgendwie Pakete annimmt, natürlich eine Putzhilfe, eine Nanny, die Uberfahrerin oder den Uberfahrer, was ja im Grunde ein Chauffeur ist, lassen sich Essen, sei es jetzt gekocht oder einfach die Lebensmitteleinkäufe nach Hause liefern. Das alles ist ja was man eigentlich annehmen sollte oder was früher in den meisten Haushalten so war, dass das größtenteils meistens die Frau, aber irgendwie auf jeden Fall von dem Haushalt gemacht wurde. Und jetzt gibt es zunehmend solche Pärchen, die das eben, wo beide arbeiten, beide viel arbeiten und sich diese haushaltsnahen Dienstleistungen einkaufen. Und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich die vielen Menschen, die diese haushaltsnahen Dienstleistungen erbringen. Und die Digitalisierung spielt bei dieser neuen Konstruktion zweierlei Rolle. Zum einen muss es eben die Leute geben, die so viel verdienen, und auf der anderen Seite die Leute, die ihren Job verloren haben oder keinen besseren Job finden und deswegen Uberfahrerin werden müssen. Das macht man ja meistens nicht unbedingt freiwillig, weil man lange Arbeitstage hat, wenig verdient etc. Also die Arbeitsmarktsituation bringt das mit sich. Und zum anderen, das ist jetzt eine andere Dimension, spielt die Digitalisierung bei der Vermittlung eben ganz oft eine Rolle. Also bei Uber ist es ja offensichtlich, ne, dass das über meine App funktioniert, aber auch irgendwie, dass Nannies oder Putzhilfen über die App organisiert werden, das ist noch so eine andere Dimension, wie die Digitalisierung damit reinspielt. Und das als Perspektive, die Rückkehr der Diener in den USA sicherlich noch ausgeprägter als bei uns, aber auch bei uns ist das ja durchaus zu beobachten, als Negativperspektive, aber auch als Entwicklungspfad, wo es gerade hingeht, ist, finde ich, sehr eindrucksvoll und schlüssig. So, ich muss jetzt ein bisschen auf die Zeit achten. Ich habe vorher schon erzählt, es ist ein neues Vortragsformat. Jetzt werde ich ein bisschen schneller. Jetzt noch die globale Perspektive. Da gibt es viel zu sagen. Globale Ungerechtigkeit, wo werden die Ressourcen geschürft, wo werden in schrecklichen Fabriken die Smartphones zusammengesetzt, wo wird der IKT-Müll dann nachher hingebracht und ohne arbeitsschutzrechtliche Bedingungen auseinandergepflückt. Das sind alles Dimensionen, die da zu nennen sind. Ich habe jetzt eine Grafik zu einem bestimmten Aspekt hier mitgebracht, und zwar die globale Perspektive zusammen mit dieser Frage nach den Riesenkonzernen, die bei der Digitalisierung immer auch mitgedacht werden muss. Und hier sehen wir eben die großen digitalen Player in unterschiedlichen Kontinenten, und man sieht recht gut, dass eben vor allen Dingen, also Amerika steht hier, aber es ist ja vor allen Dingen die USA, und aber auch Asien und da eben vor allen Dingen China, dass sich da die großen Player bündeln. Europa, ich finde, das veranschaulicht recht gut, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, diese Debatte von Europa ist abgehängt im digitalen Raum. Hier, finde ich, sieht man ganz schön, wie das stimmt. Also SAP, die machen vor allen Dingen Software für Unternehmen, zur Unternehmenssteuerung. Das ist noch ein großer Player und das war es auch schon. Und Naspers ist so ein bisschen ähnlich wie Facebook. Was die genau machen, weiß ich nicht. Also in Afrika sieht es aber auch relativ dünn aus. Genau, das fand ich ganz, ganz anschaulich. Genau, jetzt gehe ich nochmal hier nochmal einmal raus und lasse wieder das gesprochene Wort sprechen. So, das war jetzt erstmal meine Analyse. Jetzt wollte ich noch einmal hinzufügen, woran liegt das denn? Also die Entwicklung habe ich aufgezeigt. Wieso entfaltet sich die Digitalisierung so, wie sie sich entfaltet? Und den einen Aspekt habe ich gerade schon angesprochen. Ich finde es wichtig, darüber nachzudenken, wer die Digitalisierung vorantreibt. Und das sind eben insbesondere große Unternehmen bei uns, also die uns beeinflussen, sitzen in den USA und eben sonst auch viel in China, was den asiatischen Raum betrifft. Und diese großen Unternehmen, die verfolgen natürlich ein ganz bestimmtes Interesse. Also dass die Social, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gelesen haben, dass Social Media so ausgerichtet ist, dass es süchtig macht. Das ist keine Verschwörungsthese, sondern kann man sehr gut wissenschaftlich, psychologisch nachvollziehen. Und warum machen die süchtig? Naja, weil das Interesse von den Anbietern ist, dass man möglichst lange drauf bleibt, damit man möglichst viel Werbung guckt, damit die dann ihren Werbenden möglichst viel Geld in Rechnung stellen können. Das Ziel von Facebook ist nicht, irgendwie uns mit zu vernetzen, sodass es uns gut geht, sondern das Ziel von Facebook ist, Werbung zu verkaufen oder inzwischen auch unsere Daten abzugreifen, um dann Big Data Analytics drauf laufen zu lassen und das irgendwelchen Kunden anbieten zu können. Das heißt, das Interesse formt die Art und Weise, wie die Digitalisierung stattfindet. Und jetzt noch, um den noch größeren Kontext zu schlagen, ist es natürlich in das kapitalistische Wirtschaftssystem beziehungsweise das spezifisch gerade stattfindende kapitalistische Wirtschaftssystem eingebettet, also das unter neoliberalen Bedingungen, also die Arbeitsmärkte, was ich eben beschrieben habe. Die Arbeitsmärkte sind reguliert worden über die letzten 30 Jahre. Sozialstandards sind in vielen Ländern abgebaut worden. Kapitalfreiheit, jetzt werden sozusagen die ganz großen Fässer aufgemacht, ja. Es gibt Freiheit von Bewegung des Kapitals im globalen Raum, viel weniger von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, in Europa schon, aber global nicht. Das heißt, nur um so ein paar Beispiele zu geben, das sind natürlich die Bedingungen, unter denen sich die Digitalisierung entfaltet gerade, von den Akteuren, die ich genannt habe, und deswegen auch auf diese Art und Weise entfaltet. Der Punkt, den ich damit machen will, oder den ich zumindest auch damit machen will, ist, nicht die Digitalisierung an sich ist schuld, also nicht die irgendwie sozusagen, dass wir Technologien haben, die digitale Möglichkeiten nutzen, ist zumindest nicht das Problem aus meiner Sicht. Die Frage ist, wie nutzt man die und dann natürlich auch, wie entwickeln sich diese Technologien weiter, weil sie eben von Akteuren mit bestimmten Interessen auch weiterentwickelt werden. So, jetzt sozusagen nochmal ein inhaltlicher kurzer Cut. Das war die Analyse. Jetzt die Frage, wie kann es besser aussehen? Und jetzt noch erst kurz im gesprochenen Wort und dann habe ich auch noch ein, zwei schöne Bilder. Ich habe es eigentlich am Anfang schon gesagt, aus meiner Sicht ist die Frage nicht sozusagen, wie kann die Digitalisierung jetzt irgendwie die große Veränderung bringen. Das ist nicht die Art und Weise, wie gesellschaftliche Veränderungen aus meiner Sicht stattfinden. Das hat eben viel mehr irgendwie mit Bewegungen, mit Kräfteverhältnissen, mit Kämpfen etc. zu tun. Technologie ist, wenn dann, ein Aspekt davon und so sollte es auch gesehen werden. Das heißt, die Frage ist aus meiner Sicht, wie kann eine Gesamtperspektive für eine sozial-ökologische Transformation sein? Und dann ist die untergeordnete Frage, welche Rolle kann die Digitalisierung dabei spielen? Und sie kann aus meiner Sicht auch eine konstruktive Rolle dabei spielen, aber eben nur in diesem begrenzten Maße. Und dazu habe ich jetzt, glaube ich, noch zwei Folien. Die erste Perspektive, also Digitalisierung als Teil der sozial-ökologischen Transformation, ist auf verschiedene ökonomische Sektoren zu schauen. Und so wird sozial-ökologische Transformation auf jeden Fall in der Nachhaltigkeitsforschung sehr oft betrachtet. Also da wird von verschiedenen Wenden gesprochen. Was die meisten kennen dürften, ist die Energiewende. wo es ja auch sehr unterschiedliche Ideen gibt, wie genau die aussehen soll. Aber es gibt eben auch Konzepte für die Landwirtschaft, für die Mobilität, für Konsum, fürs Wohnen und wahrscheinlich noch für Aspekte, die ich jetzt vergessen habe. Und ich gehe diese vier mal kurz durch. Vielleicht fange ich mit der Energiewende an. Bei der Energiewende ist es aus meiner Sicht tatsächlich so, dass Digitalisierung eine sehr wichtige Rolle spielen kann, weil die ist auch so ein bisschen inzwischen weit verbreitet, würde ich sagen, die Einsicht oder die Ansicht, wenn wir so viele kleine Generatoren, also Solaranlagen und Windkraftanlagen haben möchten und gleichzeitig so viele Abnehmer und Abnehmerinnen, dann muss das irgendwie miteinander gesteuert werden. Flexibilität ist ein großes Thema bei der Energiewende, weil die Sonne nicht immer scheint und der Wind nicht immer weht, wenn gerade der Strom benutzt wird oder die Menschen oder auch die Unternehmen den Strom nutzen möchten, brauchen wir eine Flexibilität. Um das zu erreichen, ist die digitale Koordination von all diesen Dingen sehr, sehr wichtig. Was nicht heißt, dass jede Art von Digitalisierung im Energiebereich jetzt irgendwie richtig ist, so wie sie jetzt stattfindet, aber in der konstruktiv gedachten sozialökologischen Transformation oder in der wünschenswerten Energiewende spielt auch Digitalisierung eine wichtige Rolle. Zur Landwirtschaft. Bei der Landwirtschaft ist es aus meiner Sicht noch ein bisschen unklarer, wo es hingeht, beziehungsweise bisher spielt die Digitalisierung da eher nicht so eine konstruktive Rolle. Es wird viel von Precision Farming gesprochen. Da geht es darum, vor allen Dingen Dünger und Pestizide zielgenauer aufzubringen, also so eine Effizienzmaßnahme, nicht ganz so viel davon zu verbrauchen. Es ist aber weit davon weg von der Transformation, die wir eigentlich bräuchten, nämlich wirklich eine Abkehr von der Monokultur, eine viel diversifiziertere Bestellung von Feldern und vor allen Dingen auch eine Umstellung weg von tierischen Lebensmitteln, was einfach aus Klimasicht und man kann auch die Tierrechtsdebatte führen, muss man aber nicht mal. Die Klimadebatte würde schon vollkommen ausreichen, davon wegzukommen. Da kann die Digitalisierung auch eine Rolle spielen. Zum Beispiel kleine Farmroboter sind ja ein interessanter Ansatz. Es geht aber bisher in eine andere Richtung. Bei der Mobilität, ich wollte ja vor allen Dingen konstruktiv sprechen. Jetzt kann ich wieder über die selbstfahrenden Autos schimpfen. Aber konstruktiv gesprochen kann die Digitalisierung bei der Mobilität eben vor allen Dingen dabei helfen, den öffentlichen Personennah- und Fernverkehr besser auszugestalten. Ich finde, im Nahverkehr, insbesondere auf dem Land, ich wohne auf dem Land, ist es ganz offensichtlich, dass so Ruftaxis intelligenter organisiert werden könnten. Von mir aus an dem Punkt auch gerne selbstfahrend, um da die Mobilität bereitzustellen, und zwar weg vom personalisierten Automobil. Im Konsumbereich gibt es auch super Beispiel, ich möchte zwei herausgreifen. Der Konsum ist ja inzwischen vor allen Dingen Amazon. In der sozialökologischen Transformation ging es viel zum einen um Secondhand, und da ist die Digitalisierung super. Also wer eBay Kleinanzeigen nutzt, das ist ja sozusagen, hätte man sich früher gar nicht vorstellen können, dass man gleich weiß, wer irgendwie im Umkreis von 5 Kilometern vielleicht ein Bett abzugeben hat. Extrem sinnvoll. Und das, der andere Aspekt neben Secondhand wäre so ein Sharing. Ob es jetzt das Bike-Sharing ist oder dass ich share meine Motorsäge, die ich selten benutze. Das sind so Aspekte, wo die Digitalisierung konstruktiv sein kann. So, ich schließe ab mit einer letzten Folie, was auf den Anfang zurückgeht, und zwar auf die Wachstumsfrage. Ich hatte ja gesagt am Anfang, es gibt diese verschiedenen Szenarien, wie wir Treibhausgasneutralität, 1,5-Grad-Ziel erreichen können. Und dass die alle aus meiner Sicht nicht ausreichen und entweder die Digitalisierung oder Suffizienz, also sprich ein weniger Konsumieren, Teil der Lösung sein müssten. Und was hier zu sehen ist, ist so eine veranschaulichte, unterschiedliche Entwicklungsszenarien. Also das untere wäre sozusagen der Status quo, der in die sozial-ökologischen Krisen führt, mit der digitalen Transformation, die natürlich stattfindet. Aber eben so wie bisher und wo auch am Wirtschaftswachstum festgehalten wird und das weiter fortgeführt wird. Wohingegen oben, es ist hier Wachstumsunabhängigkeit betitelt, das ist nochmal eine eigene Debatte, was das genau ist, aber auf jeden Fall eine Wirtschaft, die die weniger oder nicht wächst oder die reduziert wird in Konsum und Produktion ist und wo dann eben auch die Digitalisierung sich anders entfaltet unter anderen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen. Dabei belasse ich es mal und freue mich auf die Fragen und die Diskussion. Vielen Dank fürs Zuhören.